Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn heute früh, also jetzt gleich, jemand bei Ihnen unangemeldet zu Besuch käme, dürfte der eigentlich Ihre Wohnung betreten? Oder sieht es bei Ihnen zu Hause gerade so aus, als hätte die sprichwörtliche Bombe eingeschlagen und Sie lassen die Person deswegen einfach nicht rein unter irgendwelchen Vorwänden? Papierstapel, Krimskrams, Klamottenhaufen, diese Art von Unordnung, die kennt jeder von uns. Zum echten Problem wird sie erst, wenn sich Wichtiges und Unwichtiges wahllos ansammelt und man schließlich komplett den Überblick verliert. Hilflos steht man dann vor der Übermacht seines selbst angerichteten Chaos und gibt schließlich frustriert auf. Unser Studiogast, der kennt das aus eigener Erfahrung. Bei ihm war es sogar noch viel schlimmer. Er ist ein sogenannter Messi gewesen. Aber er sagt, er kenne den Weg aus dieser zwanghaften Unordnung. Und er verspricht, es kann jedem gelingen, ein befreites Leben ohne Chaos zu führen. Unser Lebenshilfethema heute also endlich aufgeräumt, der Weg aus der zwanghaften Unordnung. Zugeschaltet dazu ist uns der Autor des gleichnamigen Buches, Herr Thomas Ritter. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe. Grüße Gott, Herr Ritter.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Herr Ritter, ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen. Sie sind Hamburger, Sie sind Jahrgang 66, Sie sind Musiker, Musikverleger, freier Musikjournalist und Sie arbeiten zudem als Business Coach für Führungskräfte und auch als Dozent.
Das ist richtig, genau so sieht's aus.
Das ist eine ganze Menge, was man da unter den Hut bringen muss. Herr Ritter, die allermeisten Hörerinnen und Hörer unserer Sendung, die sitzen jetzt sicher in staubfreien, picobello aufgeräumten Wohnzimmern mit ausgetüftelten Regalsystemen, hochglanzpolierten Küchen oder sie wissen schlicht, wo die Dinge, die sie gestern Abend abgelegt haben, vorm Schlafengehen, heute liegen. Also kurz, nicht wirklich jeder kann sich vorstellen, was eigentlich ein Messi ist, also wenn man so unter einer zwanghaften Unordnung leidet. Können Sie uns einfach mal mitnehmen in die Welt eines Messis und uns erstmal so erklären, was ist denn überhaupt ein Messi?
Ja, die Frage wird häufig gestellt und ich beantworte sie immer auf eine ganz bestimmte Art. Ich sage immer, ein Messi ist nicht derjenige, von dem jemand anderes sagt, er sei es, sondern derjenige, der im Prinzip, was Ordnung und Lebensführung angeht, anders lebt, als er eigentlich möchte, weil er glaubt, dass er es nun mal nicht kann. Mit anderen Worten, die Qualität des Chaos ist nicht unbedingt entscheidend dafür, ob jemand ein Messi ist oder nicht, sondern eher, ob er in der Lage ist, dieses Chaos zu beseitigen oder ob er denkt, er schafft es nicht, er kann es nicht und er hat einfach nicht die Möglichkeit dazu. Was auch immer da der Grund sein mag.
Also das heißt, wenn jetzt ich mal für ein paar Tage ein bisschen Unordnung habe in meiner Wohnung, weil ich einfach gerade ganz andere Sachen im Kopf habe und dann später aufräume, bin ich jetzt noch lang kein Messi?
Nee, das würde ich sagen. Also es ist auch im Prinzip ist es auch gar nicht so wichtig, wie man sich selber nennt. Es ist eher die Frage, wie man sich selber fühlt. Und Messi ist nun mal ein Begriff, der sich dafür eingebürgert hat. Man könnte es auch anders nennen. Ich weiß nicht, wie man die Leute genannt hat, als dieser Begriff noch nicht da war. Kann sein, dass sie dann einfach Chaoten oder Schlampen oder sonst wie hießen. Also unfreundlichere Begriffe. Messi ist ja nicht ganz so unfreundlich. Entscheidend ist aber eher das eigene Gefühl zur eigenen Situation.
Und dieses Gefühl ist ein Leidensgefühl? Oder nicht immer?
Ja, das ist also, ich kann ja in erster Linie kann ich ja nur für mich sprechen, aber ich weiß eben, dass es da eben Parallelen im Gefühl gibt. Also es ist ein Gefühl der Ohnmacht, will ich mal sagen, denn man glaubt ja, fälschlicherweise übrigens, man glaubt ja, dass man eben so ist und dass man es eben nicht kann. Und wenn man glaubt, dass man etwas nicht kann, aufräumen oder was auch immer, dann hat man ja immer so ein Ohnmachtsgefühl. Und natürlich kann sich da dann in bestimmten Situationen starker Leidensdruck entwickeln, das ist ganz klar.
Beschreiben Sie uns doch mal so den Alltag oder wie war Ihr Alltag, als Sie noch messy waren, als Sie unter dieser Unordnung auch gelitten haben. Erzählen Sie uns einfach mal davon.
Da muss ich ja tatsächlich mal ganz weit zurückgehen, denn bei mir ist es ja nun schon tatsächlich 8 Jahre her, dass ich nicht messy bin. Da muss ich mich mal wieder reinversetzen. Also der Alltag hat sich von dem, was ich, wie ich heute lebe, eigentlich kaum unterschieden. Außer, dass quasi meine Wohnung Sperrzone war. Also
wie kann ich das verstehen? Sperrzone für Sie oder für andere?
Ja, na, ich kam noch rein.
Ja.
Aber so wie Sie das am Anfang beschrieben hatten, in der Einleitung, wo Sie ja sagten, wenn jetzt jemand klingeln würde, dürfte er rein. Das war natürlich nicht der Fall. Also das ging nicht von meinem eigenen Gefühl her, weil es bei mir ja total chaotisch aussah.
Wie können wir uns das vorstellen, Herr Ritter? Nehmen Sie uns mal mit in Ihre Wohnung von vor 8 Jahren. Dürfen wir das?
Ja, da muss ich mich mal kurz konzentrieren. Es gibt ja unterschiedliche Abstufungen von Chaos. Das will ich mal kurz vorweg schicken.
Ja.
Und ich habe Leute kennengelernt, die sich selber als messy empfanden, wo das Chaos aber nur in den Schränken stattfand. Man hat es eigentlich gar nicht gesehen, aber in den Schränken war es fürchterlich und die Leute hatten das Gefühl, sie kommen da einfach nicht gegen an. Äußerlich war das der Wohnung kaum anzusehen. Bei mir war das anders. Bei mir lag alles auf dem Boden rum, also alles, was man sich so vorstellen kann.
Helfen Sie unserer Vorstellungskraft. Waren das auch Essensreste oder
so.
Nur Zeitungen?
Ja, stimmt, gute Frage. Nee, also Essensreste und sowas, das hatte ich nicht. Also ich hatte nicht diese Geschichten, wo dann Kakerlaken und Ratten kommen, sag ich mal.
Und wo es schon muffelt, ja.
Genau, das war bei mir nicht der Fall. Es waren Gegenstände des täglichen Lebens, also die Wäscheberge, die Sie genannt hatten.
Ja.
Schallplatten, Bücher, Papierstapel, Schnickschnack, jede Menge Schnickschnack. Also einfach alles, was man sich vorstellen kann. Und das Absurde war, und jetzt erzähle ich mal was vielleicht ein bisschen komisch klingt, weil Sie hatten ja auch vorhin gesagt, man verliert den Überblick. Bei mir war es so, dass ich eben den Überblick nicht verloren habe, sondern ich wusste, in welchem Stapel, auf welcher Höhe ungefähr was ist. Und das ist kein Vorteil, das kann ich Ihnen sagen. Denn wenn man noch alles findet in dem Chaos, ist es ein Grund weniger, etwas zu verändern. Also Leute, die nichts mehr finden, haben noch einen zusätzlichen Leidensdruck. Bei mir war das eben nicht so. Zu den Essensresten vielleicht noch mal ganz kurz. Man soll jetzt aber nicht glauben, dass, weil da keine Essensreste rumlagen, dass es da sauber gewesen wäre. Also wenn alles auf dem Boden rumliegt, dann kommt der Staubsauger natürlich auch nicht mehr durch. Also all diese Geschichten, die man dann erzählen könnte, von wegen bei mir war es ja nicht so schlimm, das ist natürlich auch alles Quatsch.
Mhm. Also wir können uns also vorstellen, bei Ihnen liegen also Kleiderhäufen rum,
ja,
und Schallplattenberge und,
ja,
Ablagen von Papieren, Büchern.
Genau.
Aber warum haben Sie es nicht aufgeräumt?
Ja.
Ist doch so einfach. Mensch, ich fange doch da mal kurz an und zack, zack, weg ist es. Sagt doch jetzt jede schwäbische Hausfrau, die das aus dem FF kann.
Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt, wo es dann anfängt abzukippen in einen Bereich, wo so eine Selbstentmachtung stattfindet.
Selbstentmachtung? Wie meinen Sie das?
Naja, wenn Sie glauben, Sie können etwas, dann werden Sie gar nicht auf die Idee kommen, Sie könnten es nicht. In dem Moment, wo Sie glauben, dass Sie etwas nicht können, entmachten Sie sich ja quasi selber. Also Sie geben sich ja quasi selber, sprechen sich ja selber die Fähigkeit ab, etwas zu können. Und so wie Sie sagen, warum räumen Sie nicht einfach auf, es ist doch so einfach. Ich würde sagen, ja, natürlich ist es ganz einfach. Das ist ja gerade der Gag an der Geschichte. Und wenn man so etwas Einfaches wie Aufräumen nicht kann oder, sagen wir mal, glaubt nicht zu können, dann entmachtet man sich ja selber. Das ist das, was da passiert. Und es ist natürlich auch eine Frage, also eine Form von Überforderung. Wenn man also, stellen Sie sich vor, die ganze Wohnung ist total chaotisch, dann ist immer die Frage, wo fangen Sie an? Und die schwäbische Hausfrau, die Sie eben geschildert haben, die würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen und würde sagen, ach, dann fange ich jetzt mal hier an und dann macht die das einfach. Die Leute, die messy sind, die fangen an und denken, ach, das wird sowieso nichts und das ist alles viel zu viel und außerdem, ich kann das ja sowieso nicht. Und außerdem, und jetzt, und dann kommt noch was ganz Interessantes dazu, dann kommen diese ganzen Fallen dazu, die man sich selber stellt, dann kommen solche Sachen dazu, wie zu sagen, aber ich, das lohnt sich ja sowieso nicht, ich würde gerne sowieso was viel Schöneres machen, ich mache jetzt was anderes. Aufräumen ist ja sowieso doof. Und dann entwickelt sich da so eine Spirale, aus der man dann nur rauskommt, wenn man diese ganzen Denkfehler, die man im Kopf hat, angefangen von ich kann das nicht bis es gibt Schöneres zu tun und oder auch klassisches Beispiel kreatives Chaos, der Gedanke des kreativen Chaos, das ist ja ein Trugschluss, kann ich vielleicht nachher noch was zu sagen.
Wenn man das ausgeräumt
hat, bitte?
Ja, kommen wir noch drauf später, ja.
Genau, wenn man das ausgeräumt hat, dann kann man sagen, okay, dann mache ich das jetzt mal. Aber das ist ein langer Weg der Erkenntnis, ich sag mal der Selbsterkenntnis, aber auch der Erkenntnis der Umstände, sag ich mal.
Also es ist so, wenn ich Sie richtig verstanden habe, man redet sich sozusagen selber ein, das kann ich eh nicht und darum lasse ich es gleich von Anfang an sozusagen und finde sozusagen immer wieder Gründe, warum das jetzt gerade nicht geht, weil ich es ja eh nicht kann und es gibt tausend bessere Dinge zu tun etc. Es ist so eine richtige Kausalkette, die man dann sich dann so aufbaut.
Ja, das passiert so und ich würde sagen, es ist nicht nur ein Einreden, sondern die Erfahrung bestätigt das ja auch. Je chaotischer man wird oder je chaotischer es ist, desto mehr weiß man ja auch, dass man recht hat, dass man es nicht kann. Also das ist so ein Kreisel. Es ist genau wie mit positiven Dingen. Wenn Sie etwas tun zum ersten Mal, werden Sie es nicht so gut können, aber wenn es Ihnen halbwegs gelingt, machen Sie es nochmal und irgendwann können Sie es gut und Sie glauben dann, dass Sie es gut können und Sie haben ja auch Beweise dafür.
Zum Beispiel Marmorkuchen backen und das schmeckt immer besser und die Nachbarn wollen ihn auch haben.
Wenn das Ihr Beispiel ist, dann sage ich, ja, genau. Genau, Marmorkuchen.
Und keiner weiß, dass der erste ein Stück schwarzes Brikett war.
Genau, und bei Ihnen ist da irgendwie was passiert, dass Sie gesagt haben, das ist jetzt zwar ein Stück schwarzes Brikett, aber ich versuche es nochmal. Es hätte auch genauso gut sein können, dass Sie gesagt haben, irgendwie, ich kann das nicht. Also das ist ja Brikett, das wird nichts. Na, ich versuche es nochmal, dann machen Sie es vielleicht nochmal. Es gelingt Ihnen wieder nicht so gut, vielleicht ein bisschen besser.
Aber ich will doch Marmorkuchen essen, der schmeckt mir doch so gut. Und darum mache ich es dann einfach, weil dann dieses Ich will kommt.
Ja, genau. Also dann ist die Frage, wie gehen Sie damit um? Also, Sie haben dann zwei Möglichkeiten. Einmal, Sie backen so lange selber, bis Sie es können. Oder Sie glauben, dass Sie es nicht können und kaufen sich dann ein. Und wenn man das mal so überträgt aufs Messi-Dasein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich versuche es trotzdem mal. Wenn man das überträgt aufs Messi-Dasein, dann verlagert man einfach sein soziales Leben von der Wohnung, wo man ja nicht aufräumen kann, woanders hin, wo es schön ist. Weil der Wunsch, es schön zu haben, der ist ja nicht weg. Also es ist ja, sonst hätte man ja kein Problem. Also wenn man sagt, ich liebe es, im Chaos zu leben und ich finde es total toll, wenn ich Kakerlaken und Ratten als
Hausgenossen habe, ja.
Ja, als Hausgenossen habe und dann bin ich nicht alleine und das ist super. Da muss man ja auch nichts ändern. Aber es ist ja so, dass die Leute, die in solchen Zuständen leben, eigentlich es auch gerne schön hätten. Wenn sie aber glauben, dass sie es nicht können in ihrer eigenen Wohnung, muss eben das, was schön ist, woanders gesucht werden. Und dann wird das soziale Leben außerhalb der Wohnung verlagert.
Also das heißt, es hat richtig Konsequenzen auch auf mein soziales Umfeld.
Ja, natürlich. Selbstverständlich.
Wie war das so bei Ihnen? Ich meine zum Beispiel, wenn Sie eine Freundin haben, und wo gehen Sie da mit der hin, wenn Sie nicht zu sich gehen können?
Naja, die erste Antwort ist natürlich zu ihr.
Also, aber irgendwann wird doch die skeptisch.
Ja, natürlich.
Also, ich meine, irgendwann fragen doch auch ihre Freunde, Mensch, sag mal, warum treffen wir uns nicht mal bei dir zum Kaffee? Oder warum kochst nicht du mal für uns? Warum müssen wir immer in die Kneipe gehen oder warum immer bei mir?
Allerdings. Das sind dann die Dinge, da wird es dann... Also da kommt dann etwas dazu, was die Sache nicht verbessert, nämlich so ein Druck von außen. In dem Moment, wo darauf gedrängt wird, dass man das doch auch mal in die Wohnung desjenigen welchen verlagern könnte oder auch solche Sachen kommen wie, ich habe ja noch nie deine Wohnung gesehen. In dem Moment kommt so ein Rechtfertigungsdruck. Der Gag ist ja, jemand, der in so einer Situation ist, der Messi ist, der weiß ja gar nicht, wie der andere reagieren würde. Man nimmt aber an, dass das natürlich nicht akzeptiert werden würde und es Druck Ärger oder solche Sachen wie, warum räumst du nicht einfach auf? Also Unverständnis geben würde. Und das versetzt die Leute natürlich in eine extreme Drucksituation. Und der Ausreden sind mannigfaltige. Also da, die Fantasie ist da, sind da keine Grenzen gesetzt, warum, wie, was nicht geht. Also die Leute sind da extrem fantasievoll. Mir kam damals entgegen, ich bin grundsätzlich eher so ein bestimmender Typ. Und wenn ich dann gesagt habe, lass uns da und da treffen, dann wurde es einfach gemacht. Also das hat für mich auch wiederum nicht erleichtert. Aber nun, so war's.
Aber jetzt hat es ja auch Einfluss auf Beziehungen. Wir haben jetzt vorhin zum Beispiel Partnerschaft genannt und so weiter.
Ja.
Was passiert da? Ich meine, werden Sie dann irgendwann mal reihenweise verlassen und eigentlich Beziehungen scheitern oder auch mit Freunden scheitern, weil Sie sozusagen diesen Teil von sich auch niemals jemandem zeigen?
Das ist eine gute Frage. Ob das tatsächlich daran dann scheitert,
Also wäre jetzt Spekulation, oder?
Ja, also an der Tatsache an sich, ich will es mal so sagen, wenn jemand grundsätzlich in einer Lebenssituation steckt, die eine Lüge beinhaltet,
ja,
dann ist es natürlich immer grundsätzlich die Frage, wie weit ist man als Persönlichkeit jemand, der auf einer gewissen Ebene dann ehrliche Beziehungen führen kann.
Mhm.
Bezieht sich nicht nur unbedingt auf die auf jemanden, der messy ist. Das bezieht sich auch auf andere Dinge, wo man mit Lebenslügen lebt, mit Schulden und was auch immer. Also es gibt da ja jede Menge Dinge, die im Leben vorkommen, wo Leute eine andere Situation haben, als sie eigentlich wünschen und nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da wird es natürlich schwierig, eine Beziehung zu führen in jeglicher Hinsicht, weil immer irgendwie die Lüge mitschwingt. Insofern würde ich sagen, ja, das macht es schwierig. Ob daran was scheitert, hängt aber auch wiederum von der eigenen Persönlichkeit ab. Denn eine punktuelle Lüge im Leben muss nicht bedeuten, dass man grundsätzlich unehrlich ist. Aber wenn man diese Unehrlichkeit durchzieht und in weitere Bereiche reinstrahlen lässt, dann kann das wirklich zu massiven Konsequenzen führen.
Also sozusagen das Ganze so unter der Überschrift, man führt eigentlich ein Leben in einem Teilbereich seines Lebens mit einer Lüge und diese Lüge setzt sich ja dann irgendwo immer wieder fort. Man sucht sich dann Ausreden etc. und das Ganze setzt sich fort.
Genau, die Gefahr besteht, genau. Hm?
Nochmal ein bisschen, um auch die Denke eines Messis zu verstehen. Sie haben mir im Vorgespräch zur Sendung die Geschichte von dem Sketch und dem zerbrochenen Teller erzählt.
Ja.
Was steckte da dahinter? Sie hatten einen zerbrochenen Teller und haben diesen zerbrochenen Teller aufgehoben.
Genau.
Was wollten Sie damit und warum haben Sie ihn so lange aufgehoben?
Naja, also wenn Sie das jetzt so erzählen, dann muss ich auch selber so lachen, denn das ist natürlich völlig absurd und sehr lustig. Aber es ist tatsächlich ein Paradebeispiel dafür, wie so Denkwege schieflaufen können. Dieser Teller ist irgendwann mal zerbrochen, ich weiß gar nicht warum, und zwar genau in der Mitte. Sehr schön, exakt in der Mitte, also so wie das eigentlich gar nicht passiert. So. Und der Hintergedanke, diesen Teller aufzubewahren, war eben, da kann ich nochmal irgendwann was mit anfangen. Und das ist ein Gedanke, der ganz, ganz häufig bei Leuten vorkommt, die Sachen aufbewahren. Man kann damit irgendwann irgendwas nochmal machen. Da steckt oft ja so ein kreativer Ansatz dahinter, der aber völlig fehlgeleitet ist. Denn ehrlich gesagt, wenn man mal einen Sketch macht, wo man einen zerbrochenen Teller braucht, dann holt man sich einen zerbrochenen Teller.
Oder macht einen zum zerbrochenen
Teller. Oder macht einen, genau. Man muss das alles nicht aufbewahren. Und ich habe immer so ein paar Aha-Erlebnisse gehabt, die mir so für mich selber mir selber so die Augen geöffnet haben. Und eines dieser Aha-Erlebnisse war auch, dass ich da habe ich ein Heft aufbewahrt, in dem die Meistermannschaften der deutschen Fußballmeisterschaft seit 1903 aufgelistet waren.
Ja.
Weil ich dachte, das ist interessant, das aufzubewahren. Und irgendwann habe ich gedacht, wieso bewahrst du das eigentlich auf? Du kannst das im Internet jederzeit nachlesen, wenn du es mal brauchst. Und tatsächlich habe ich, seitdem ich dieses Heft nicht mehr habe, nicht ein einziges Mal im Internet nachgelesen. Ich brauchte es einfach nicht. Aber das sind eben so Gedankenwege, die man dann hat und die Sache natürlich, sagen wir mal, nicht zur Auflösung bringen.
War das eigentlich bei Ihnen, würden Sie sagen, ich bin schon immer ein Messi gewesen oder ich bin durch was auch immer dazu geworden?
Das ist eine sehr gute Frage. Also bis zu dem Moment, wo ich dann endlich so leben konnte, wie ich das immer wollte, würde ich tatsächlich sagen, ich war schon immer so.
Also auch als Teenager?
Ich denke ja. Ich denke ja. Es ist, hat ja auch immer ein bisschen was damit zu tun, ab wann man tatsächlich dann so für sich selber die Verantwortung übernehmen muss, dass etwas, was da ist, dann auch tatsächlich zutage tritt. Also ich weiß, dass das in meiner Wohnung relativ schnell unansehnlich wurde, um das mal so zu sagen, in meiner ersten Wohnung. Wodurch ich dazu geworden bin, weiß ich nicht, aber das ist für mich im Prinzip auch gar nicht wichtig.
Und da sind wir jetzt eigentlich schon so beim Ansatz auch Ihres Buches, ja, endlich aufgeräumt. Also Sie sagen, im Grunde ist es gar nicht wichtig zu wissen, warum bin ich denn ein Messi? Sondern was ist dann wichtig, Herr Ritter?
Ja, also ich halte es für wichtig, sich klarzumachen, wie man denn eigentlich gerne leben möchte und herauszufinden, wie das geht und warum man bisher dachte, es ginge nicht. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Ich würde niemanden, der gerne herausfinden möchte, warum er ist, wie er ist, sagen, lass das, das bringt nichts. Aber der Gedanke, wenn man die Ursache kennt, die Lösung zu haben, der ist verkehrt. Ich bringe da immer gern das Beispiel des Rauchers. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Raucher und möchten aufhören zu rauchen. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, warum Sie angefangen haben zu rauchen. Hören Sie auf zu rauchen? Nein. Sie wissen bloß, warum Sie angefangen haben. Sie hören dann auf zu rauchen, wenn Sie feststellen, dass all das, was Sie sich überlegt haben, warum Rauchen gut ist, im Prinzip ein Trugschluss ist. Und da gibt es eine Menge Trugschlüsse, denen Raucher aufsitzen. Genauso ist es bei anderen Dingen, wo man glaubt, etwas müsse so sein. Da stecken dann Trugschlüsse dahinter. Warum man dazu geworden ist, glaube ich, kann interessant sein, trägt aber nicht zur Lösung bei. Und ich bin da auch nicht von selber drauf gekommen, sondern durch Beobachtung, weil ich festgestellt habe, dass da viele Leute ständig Ursachenforschung betreiben. Und wenn sie eine Lösung gefunden haben, warum sie so sind, glauben sie, ihr Problem hätte sich gelöst. Da sich das Problem aber nicht löst, suchen sie nach der nächsten Ursache, weil die andere kann es ja nicht gewesen sein. Man hat ja noch sein Problem. Also suchen sie weiter. Dann finden sie wieder was sie interessant finden und sagen, ah, deswegen bin ich das also. Es ändert sich natürlich wieder nichts. Und so geht das immer weiter und es ändert sich wirklich nichts. Und das ist der Grund, weswegen ich glaube, dass es deutlich weniger wichtig ist zu wissen, warum man wie geworden ist, als sich vorzustellen, wie hätte man es denn gerne und wie komme ich dahin?
Und sich zu entscheiden, ich möchte es aber anders?
Das ist wichtig. Die Entscheidung ist wirklich wichtig. Wenn man sagt, ich möchte es wirklich anders, dann hat man den ersten Schritt auf dem Weg quasi in die Zukunft getan. Man muss in diesem Moment durchaus nicht sagen, und das geht so und so.
Also ich muss dieses anders nicht beschreiben, sondern am Anfang steht erstmal der Wunsch, der diffuse Wunsch, ich möchte es einfach anders haben.
Ja, meistens sagt man sogar, so will ich das nicht mehr. Das ist schon mal gut. Und wenn man dann sagt, wie hätte ich es denn gerne, dann kommt man schon in die Richtung der Veränderung. Und wenn man dann noch sagen kann, und wie komme ich dahin? Und warum vielleicht auch zu sagen, und warum, wovor habe ich Angst, wenn ich das verändere? Also diese Dinge, wovor man Angst hat, sind ja oft Sachen, die eigentlich auch Trugschlüsse sind. Vielleicht nochmal zu dem Beispiel mit dem kreativen Chaos.
Ja.
Das ist was man oft hört, so, naja, kreatives Chaos und Ordnung wird dann verbunden mit Spießigkeit und sonst was. Der Gag ist, Kreativität braucht Raum. Also Kreativität kann nicht im Chaos entstehen. Kreativität entsteht in einem Raum. Und die Verwechslung von Ordnung und Sterilität ist auch was dann vorkommt. Also dass man dann von dem einen Extrem ins andere denkt. Und diese ganzen, also dass man sagt, naja, aber wenn ich aufräume, ich will das ja nicht steril haben. Anstatt zu sagen, wie hätte ich es denn gerne, denkt man in Extremen. Und das sind alles so Sachen, die an denen ist tatsächlich zu arbeiten. Und das kann auch mal ein bisschen länger dauern, aber es ist auf jeden Fall zielführender, als herauszufinden, warum man so geworden ist.
Was war denn für Sie der Knackpunkt, der Wendepunkt, wo Sie sagten, ich will es anders? Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich weiß nur, ich will es anders. Was ist da irgendwas passiert? Wie können wir uns das vorstellen, Herr Ritter?
Ja, da ist tatsächlich was passiert. Sie werden es nicht glauben, ich habe ferngesehen. Das mache ich sehr gerne. Und ich habe eine Sendung gesehen auf einem Privatsender, wo von einem Messi die Rede war. Und ich sage mal, das war ein minder schwerer Fall, weil da musste nicht der Seuchendienst kommen, sondern das war einfach ein Mann, der war total chaotisch und alles lag voll. Und dann hat er irgendwie angefangen aufzuräumen und hat dann ganz stolz gezeigt eine Ecke, die er aufgeräumt hatte. Und da habe ich gedacht, Mensch, das bist du auch, so bist du auch, so siehst du aus. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das jetzt bin, dann bin ich offensichtlich nicht alleine. Dann gibt es das offensichtlich. Also der Gag ist ja, wenn man so, wenn man in solchen Geschichten drin hängt, man glaubt ja, man sei der einzige Mensch auf der Welt, der dieses Problem hätte. Keiner hat das Problem so schlimm wie man selber und alle anderen, man sieht ja dann auch nur die ordentlich leben, alle anderen leben ordentlich. Wenn man entdeckt, dass man nicht alleine ist und dem Kind einen Namen geben kann, dann hat man schon eine Möglichkeit zu denken, es könnte auch anders sein. So war das bei mir damals und dann habe ich gesagt, okay, wenn das so ist und wenn ich nicht alleine bin und wenn es dafür sogar einen Begriff gibt, Messi war das damals, also da ging das denn schon los mit diesem Begriff, dann kann ich auch was tun. Und dann habe ich angefangen.
Wie haben Sie jetzt da angefangen? Weil Sie sind doch eigentlich noch irgendwie in dieser Ich-kann-nicht-Schleife gesteckt.
Ja, absolut. Das stimmt. Ich habe dann geguckt, was gibt es da überhaupt und bin darauf gekommen, dass es Selbsthilfegruppen gibt.
Ja.
Also Messi-Selbsthilfegruppen, wo Leute zusammenkommen, die sich selber als Messi bezeichnen und über das reden, was sie beschäftigt und sich selber zu helfen. So, und da bin ich denn hin.
Und was ist dort passiert?
Also zuerst war es total super, weil erstens, ich merkte, ich bin nicht allein. Zweitens, das war alles sehr lustig, weil wir hatten alle die gleichen Erfahrungen. Man musste nur so ein paar Stichworte sagen und es ging sofort los mit Gekicher. Eins der Stichworte ist Heizungsableser. Wenn man das Wort Heizungsableser erwähnt in einer Messi-Selbsthilfegruppe, dann erntet man eine Mischung aus Gelächter, Gekicher und Gestöhne, weil das Problem kennen alle. Wie verhalte ich mich, wenn der Heizungsableser kommt? Tarnen, tricksen, tarnen, täuschen. Irgendwann muss er ja mal rein.
Ja.
Das war also sehr gut. Und dann war es auch sehr gut, darüber zu reden, wie man sich fühlt und wie das alles ist. Aber, muss ich dazu sagen, es ergab sich da ein neues Problem, nämlich das, wenn man sich definiert über ein Problem, wie zum Beispiel das Problem Messi zu sein und dann in eine Selbsthilfegruppe geht, um über das Problem zu reden, Messi zu sein, dann hat man noch nicht den Schritt gemacht, was möchte ich stattdessen? Also die Definition über ein Problem beinhaltet immer, dass man, wenn man das Problem nicht mehr hat, erstmal gar nichts hat. Deswegen neigen Menschen dazu, sich über ihr Problem zu definieren, unbewusst eine Menge dafür zu tun, dass sie ihr Problem behalten.
Gibt es da Strategien? Gibt es da Strategien? Das klingt ja eigentlich unglaublich, wenn man es aufs Erste erstmal hört.
Naja.
So Problembehaltungsstrategien.
Ja, na, das ist gar nicht so unglaublich, wie das klingt. Das machen Menschen gerne. Also überlegen Sie mal, vielleicht kennen Sie in Ihrem Umfeld auch Leute, die seit Jahrzehnten über das Gleiche schimpfen, anstatt es zu verändern. Mhm. Diese Leute haben sich dermaßen stark mit dem, worüber sie schimpfen, in Einklang gebracht und definieren sich darüber, dass es für die sehr, sehr schwer wäre, was anderes zu finden, also ihr Problem zu lösen. Man hat dann ja erstmal nichts, es sei denn, und das ist jetzt genau das, was ich sage, was nützlich ist, man bekommt ein Ziel. Und mein Ziel war, anstatt zu sagen, ich bin Messi, der dagegen kämpft und in der Selbsthilfegruppe darüber redet, möchte ich nicht Messi werden, so wie man auch nicht Raucher sein kann. Das ist was ganz anderes, als was die Selbsthilfegruppen machen. Denn auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böser, als es ist, aber Hilfsorganisationen sind ja Systeme, egal welche Hilfsorganisation es ist. Und wenn die das Problem nicht mehr haben, wo sie helfen, dann müssen die sich auflösen. Das ist nicht einfach. Das finden Sie auch in Nichtregierungsorganisationen. Stellen Sie sich mal vor, die Welt hätte keine Probleme mehr. Dann hätte man Hunderttausende von arbeitslosen Nichtregierungsorganisationsmitarbeitern. Jetzt zu sagen, die tun alles dafür, dass das Problem bleibt, ist natürlich sehr gewagt. Aber
in der Tat, ja.
Aber unbewusst neigen diese Systeme dazu, sich zu erhalten. Und sei es, dass sie, wenn das eine Problem gelöst ist, ein anderes finden, an dem sie weiterarbeiten können.
Also ohne böse Absicht alles.
Ja, natürlich.
Sie haben,
natürlich, absolut ohne böse Absicht.
Sie haben noch in Ihrem Buch oder in unserem Gespräch vor der Sendung haben Sie ein Beispiel gebracht, wo wir nochmal beim Thema sind, wie komme ich vom Problem zur Lösung? Da haben Sie das Beispiel von dem Auto und dem Lenkrad erzählt. Das, finde ich, hat es sehr, sehr plastisch ausgedrückt, wie ich so von diesem Nicht-Können dann mal zum Wollen komme.
Ja, in der Tat, dieses Beispiel hab ich deswegen gewählt, weil natürlich von Leuten, die niemals Messi waren oder auch niemals in so einer Situation steckten, immer wieder die Frage kommt, wie verhindere ich denn einen Rückfall?
Da haben Sie jetzt das Beispiel mit Auto und Lenkrad. Erzählen Sie erstmal das Beispiel, damit wir wissen, wovon Sie sprechen.
Genau, genau. Und da habe ich dann gesagt, die Gefahr eines Rückfalls besteht nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto und Sie steigen jeden Morgen in dieses Auto und fahren gegen eine Mauer, weil Sie einfach nicht wissen, dass es ein Lenkrad gibt oder wie man es bedient. Und auf einmal lernen Sie, wie das Lenkrad zu bedienen ist. Sie können also künftig vermeiden, gegen diese Mauer zu fahren. Wie groß ist die Gefahr, dass Sie gegen die Mauer nochmal fahren? Damit will ich einfach nur sagen, dass wenn Sie endlich so leben können, wie Sie leben möchten, und zwar aus freien Stücken und auch weil Sie wissen, Sie können es, Sie sind selber Herr Ihrer Lebenssituation im Sinne von, dass wenn es unordentlich ist und Sie aufräumen wollen, dass Sie es auch können, welche Gefahr besteht, dass Sie es absichtlich wieder ins Chaos führen? Sie können das machen. Jeder kann so leben, wie er will. Wenn ich morgen hier ein Chaos organisieren möchte, dann kann ich das. Aber will ich das? Nein. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr muss. Und insofern, das wollte ich eben mit diesem einfachen und vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogenen Autolenkrad-Mauerbeispiel.
Aber es ist ein sehr plastisches Beispiel.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir sind im Gespräch mit Thomas Ritter. Er ist Ex-Messi und hat ein Buch, ein Ratgeber darüber geschrieben. Und wir spielen noch ein bisschen Musik. Endlich aufgeräumt, der Weg aus der zwanghaften Unordnung. Wir sind mitten im Gespräch mit Thomas Ritter. Er ist Musiker, Buchautor und eben Ex-Messi. Er hat einen Ratgeber darüber geschrieben. Und jetzt haben wir schon Hörer in der Leitung. Und ich begrüße aus Osnabrück die Frau Helmer. Ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Ritter. Ich danke Ihnen für Ihre Ausführungen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere das, dass Sie es geschafft haben, nicht mehr Messi zu sein. Ich habe leider oft eine sehr depressive Grundstimmung in meinem Leben und aufgrund dessen hat sich bei mir unglaublich viel angesammelt. Mein Problem ist das Sammeln von Papieren, Prospekten, Büchern, Zeitschriften und so weiter. Und daraus ist so ein Chaos entstanden, dass ich manchmal nicht mehr weiß, wie ich das überhaupt in den Griff bekommen soll. Und ich schaffe es einfach nicht. Ich habe immer wieder Versuche gemacht, da rauszukommen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich bin auch so verzweifelt darüber. Habe mir auch schon Bücher über Messis gekauft, aber die haben mir auch nicht viel geholfen. Und ich weiß nicht, ich bin so verzweifelt darüber.
Ja, ich kann das verstehen. Die Frage ist, wie können Sie vorgehen? Und wenn Sie davon sprechen, dass Sie oft in einer depressiven Grundstimmung sind,
ja,
dann ist es natürlich eine Frage, inwieweit bei Ihnen, und ich bin kein Psychologe, deswegen ich bin da totaler Laie, inwieweit bei Ihnen tatsächlich ein Krankheitsbild vorherrscht,
ja,
mit dem Sie sich beschäftigen müssen.
Ja.
Wenn Sie sich mit dem Krankheitsbild beschäftigen auf eine ernsthafte Weise, dann kann es sein, dass sie gegebenenfalls so Handlungsmöglichkeiten bekommen, die sie bisher nicht hatten. Auf der anderen Seite ist aber auch, stellt sich mir aber auch die Frage, und die würde ich Ihnen auch gerne stellen, haben Sie sich schon mal überlegt, wie Ihre Wohnung aussehen würde, wenn Sie Ihr Chaos nicht mehr hätten?
Ja, ich hab versucht, mir das vorzustellen.
Ja.
Und ich wünsche mir das auch.
Ja.
Aber das hat sich so viel über Jahre angesammelt, dass ich nicht mehr aus noch ein weiß mit den vielen Papieren und Büchern und Zeitschriften und Fotos und ich weiß nicht wohin damit. Und ich habe manchmal das Gefühl, so ungefähr, du ertrinkst.
Mhm. Ja.
Weil du alles liegen lässt.
Ja, die Frage ist, was würden Sie denn gerne mit diesen Papieren machen?
Ja, das Problem ist, ich schreibe seit vielen Jahren Gedichte.
Ja.
Und da habe ich aber aus verschiedenen Gründen, habe ich auch nicht alles immer veröffentlichen können, aber ich habe schon veröffentlicht.
Mhm.
Und das ist ein Durcheinander bei mir. Und ich hatte immer Angst, wenn ich jetzt was wegräume von den Papieren, dann verschwinden meine Gedichte, die
ja.
ich so liebe.
Ja,
die
ja.
auch sehr wertvoll sind.
Ja, das ist doch, das, also ich finde, das ist doch ein sehr guter Ansatz. Also tatsächlich, wenn Sie sagen, Sie haben Angst, dass wenn Sie die Papiere aufräumen, dass Ihre wertvollen Gedichte verschwinden.
Ja.
Dann wäre doch die nächste intelligente Frage, die man sich stellen könnte, wie schaffe ich es aufzuräumen und die wertvollen Gedichte zu behalten?
Ja, genau.
Genau. Haben Sie die Frage sich schon mal beantwortet?
Nee, aber gestellt.
Genau, die Frage haben Sie sich noch nicht beantwortet. Und ich würde Ihnen empfehlen, in jedem Bereich die Angst, die Sie haben, was Sie verlieren könnten, mit in die Lösung einzudenken.
Ja.
Das heißt zu sagen, wenn ich Angst davor habe, dass ich meine Papiere, meine wertvollen Gedichte verliere, wenn die Papiere aufgeräumt werden, wie kann ich die wertvollen Gedichte erhalten, während ich aufräume? Wie kann ich die Bücher, die mir wertvoll sind, so aufbewahren, dass ich auch etwas davon habe und sie nicht verliere? Verstehen Sie, was ich meine?
Ja.
Frau Helmer, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und dass Sie sich eingebracht haben in die Sendung und wir wünschen Ihnen wirklich Gottes Segen bei dem, was Sie als nächstes vorhaben. Herzlichen Dank, Frau Helmer.
Ich danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Herr Ritter, dass man ja auch sozusagen das Gebet mit hineinnimmt als eine Hilfestellung zum Beispiel, dass man befreit wird von sowas, weil Sie haben das ja selber auch als eine Art, ja, Sie haben beschrieben im Buch, ja, Sie haben einmal darunter gelitten,
ja,
unter Ihrem Messi-Dasein,
ja,
und dann jetzt sind Sie wirklich frei.
Richtig.
Die Frau Helmer aus Osnabrück, die hat uns schon mal so ein bisschen in die Richtung gebracht, welche Möglichkeiten von Lösungsansätzen. Gibt es so ein paar Beispiele für Lösungsansätze? Man kann ja keine Kochrezepte sagen. So, du musst rechts hinten in der Ecke anfangen und links hinten aufhören und genau so wirst du kein Messi mehr sein. Das, so geht es natürlich nicht. Aber gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer so ein paar Ansätze, wo jemand, der nicht mehr Messi sein möchte, zumindest mal einen Anfang findet?
Ja, in der Tat. Das, sowas kann man sich, kann man denken. Also ich weiß, dass Menschen gerne die einfache Lösung hätten und gerne wüssten, wie das geht, ein Ordnungssystem präsentiert kriegen würden, was sie einfach nur einsetzen müssen und auf einmal ist alles gelöst. Das funktioniert leider bei jemandem, der grundsätzlich diese Denkfehler im Kopf hat, funktioniert es leider nicht. Denn dann liegt das Ordnungssystem auch nur irgendwo rum und wird nicht eingesetzt. Das heißt, es wird jetzt nichts nützen, wenn ich sage, kaufen Sie rote Ordner für alles vom Finanzamt und blaue Ordner für alle persönlichen Briefe. Das kann sich jeder selber irgendwie ausdenken, wenn er soweit ist, dass er sagt, und jetzt möchte ich gerne mal gucken, wie ich hier Ordnung reinbringe. Was nützlich ist, ist, mit jeder Handlung, die man tut, und da sind wir auch wieder bei etwas, was wir vorhin gesagt hatten, verbindet das System Mensch oder auch der Mensch selber für sich selber erstmal etwas Positives. Das sind auch diese Sachen, wie man sagt, ich möchte jetzt nicht aufräumen, ich mache lieber was, was mir Spaß bringt. Oder ich bin lieber kreativ, anstatt jetzt aufzuräumen. Und dieses Nicht-Aufräumen wird also verbunden mit einem positiven Ziel. So wie auch Frau Helmer gesagt hat, sie behält all diese Papiere, damit sie ihre Gedichte nicht verliert.
Die ja lieb und teuer sind.
Genau. Oft sind das aber Gegensätze. Also Frau Helmer kann hundertprozentig, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, ich bin mir ganz sicher, dass sie ihre Gedichte erstens wahrscheinlich nicht mehr wiederfindet und zweitens nicht genießen kann, weil in diesem Chaos Genuss nicht möglich ist. Sie leidet ja auch sehr. Wenn jemand kreativ sein möchte und im Chaos sitzt, dann wird er nicht kreativ sein können. Das heißt, er erreicht genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich möchte. Und deswegen ist mein Ansatz, überlegen Sie, was für einen Vorteil Sie glauben zu haben durch das Chaos. Und nehmen Sie den Vorteil mit in die Ordnung. Wenn Frau Helmer aufräumt und ihre Gedichte behält, dann ist der Leidensdruck für das Chaos weg und sie hat trotzdem ihre Gedichte, die sie jetzt wahrscheinlich im Chaos verloren hat. Also das, was sie eigentlich vermeiden will, ist ja eigentlich schon passiert. Die Gedichte hat sie dann. Ich weiß, dass dieser Ansatz deutlich komplizierter ist, auch komplizierter zu denken, als zu sagen, nimm Buche für
1000 Euro einen Coach, der dich mitnimmt und dir alles aufräumt und ich laufe nebenher oder sowas.
Oh ja, das gibt die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Die Frage ist, wie lange bleibt es dann aufgeräumt? Ja. Also das kann man, also ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht Hilfe holen soll. Also man kann sich Hilfe überall da holen, wo man glaubt, dass es Hilfe gibt. Das ist ganz, ganz, ganz nützlich. Man muss das nicht alleine machen.
Also Sie haben ja auch gesagt, als einer der Trugschlüsse oder einer der Stolperfallen auf dem Weg zum Ex-Messi ist ja das, ich muss es alles alleine schaffen.
Ja, unbedingt. Also da ist ja immer dieses Thema Scham. Das heißt, in dem Moment, wo man beschließt, Hilfe zu holen, öffnet man sich ja auch. Und da ist natürlich so eine Hürde zu überspringen, nämlich die eigene Scham vor dem, was ist, der ins Gesicht zu sehen und damit umzugehen. Aber es ist extrem nützlich, sich damit auseinanderzusetzen, denn die wesentliche Arbeit muss im Kopf passieren. Und beim Rest kann man sich dann ganz, ganz, ganz entspannt Hilfe holen von außen, was auch immer es sei, zum Tüten raustragen oder was auch immer.
Also Sie haben vorhin auch gesagt, als Sie im Gespräch mit der Hörerin waren, dass man sich ein Bild von diesem Anders macht. Wie soll es denn anders sein? Wie sähe denn meine Wohnung aus, wäre sie denn aufgeräumt? Und dass man sich sozusagen dieses Bild vor Augen hält, das ich so vor meinem geistigen Auge habe und mich daran ranarbeite und daran orientiere?
Ganz nützlich, wenn man sagt, ich möchte es anders haben, auch zu sagen, wie soll es denn sein? Denn wenn Sie nur sagen, ich will das nicht mehr, haben Sie noch keine Fantasie darüber, wie es sein könnte. Und das, was wir im Kopf haben, das Gehirn, das ist ja mittlerweile auch tatsächlich wissenschaftlich, obwohl ich auch da Laie bin, aber wissenschaftlich erforscht, das Gehirn macht wenig Unterscheidung zwischen Realität und Vorstellung. Wenn wir uns also schon mal etwas vorgestellt haben, dann können wir einfacher dahin kommen, als wenn wir keine Vorstellung darüber haben, wie es denn sein soll. Dazu gehören zum Beispiel auch solche Techniken wie Vorstellungsgespräche, wenn man sich irgendwo bewerben will, zu üben. Da ist man die Situation, obwohl man sie noch gar nicht durchgelaufen ist, ist man sie schon mal im Kopf durchgelaufen und auf einmal erscheint etwas möglich, was vorher einfach nicht gedacht wurde. Ich weiß, das geht jetzt ein bisschen weit, aber das sind tatsächlich solche Mechanismen, die funktionieren, wo es sehr, sehr, sehr nützlich ist, sich zu überlegen, wie soll es denn sein in meiner Wohnung? Wie möchte ich es haben? Wie soll die Küche aussehen? Welche Bilder möchte ich an der Wand haben? Wo möchte ich meine vielen Gedichte so aufbewahren, dass ich jederzeit daran komme und Spaß daran habe? Das sind so Fragen, die kann man sich stellen.
Jetzt gibt es ja bestimmt viele Hörerinnen und Hörer, die kennen einen, der Messi ist, in der Familie, bei den Freunden oder sowas. Wie kann ich denn eigentlich als Verwandter oder Freund eines Messis dem wirklich helfen, ohne gute Ratschläge, die ja immer nur Schläge sind?
Ja.
Wie kann man da wirklich echt eine Hilfe sein, dem Freund, dem Verwandten?
Die Frage ist schwer zu beantworten, aber ich glaube, es gibt tatsächlich allgemeingültige Antworten. Die wichtigste wäre, da zu sein. Man kann jemanden nicht verändern, wenn er nicht selber auf die Idee kommt, anders sein zu wollen. Was man aber tun kann, man kann signalisieren, dass wenn jemand Hilfe und Unterstützung braucht, dass man dann da ist. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was man tun kann. Wenn man das auf eine uneigennützige Art so signalisieren kann, dass die Person weiß, es geht um sie selber und nicht darum, dass der andere, der seine Hilfe anbietet, sein eigenes Lebensbild jemandem aufdrängen will. Das heißt, wenn es tatsächlich um die Person geht, die die Hilfe braucht, dann kann das sehr, sehr, sehr nützlich sein. Eigentlich das Beste, was man machen kann.
Herr Ritter, ein kurzer, griffiger Satz zum Schluss der Sendung für alle, die jetzt gemerkt haben, ich will kein Messi mehr sein. Was ist der nächste Schritt?
Der nächste Schritt wäre zu sagen, was willst du stattdessen sein? Und wenn du das weißt, dich zu fragen, wie kommst du dahin? Und wenn du dann sagst, das weiß ich nicht, entspannt zu sein, denn natürlich weißt du es nicht, du hast ja noch nie drüber nachgedacht. Also einmal drüber nachdenken. Wie komme ich dahin? Was brauche ich dafür? Wer kann mir helfen? Das waren jetzt 7 nicht so knackige Sätze.
Herr Ritter, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gern geschehen.
Und ja, alles Gute und sehr dankbar auch für das, was Sie unserer Hörerin gesagt haben.
Sehr gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen. Dankeschön.
Auf Wiedersehen. Gruß nach Hamburg.
Gruß nach München. Tschüss.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt neugierig geworden sind über dieses Buch Endlich aufgeräumt, der Weg aus der zwanghaften Unordnung, unter der Internetadresse www.endlichaufgeräumt.de finden Sie Thomas Ritter und sein Buch Endlich aufgeräumt, also alles ein Wort, www.endlichaufgeräumt.de oder auch beim Radio Horeb Hörerservice haben wir die Daten dieses Buches hinterlegt, wo Sie es sich bestellen können, was es kostet und so weiter. Ich habe selber gelesen, wirklich auch eine kurzweilige Literatur, ohne jetzt irgendwie besserwisserisch zu sein. Wenn Sie erst später eingeschaltet haben zu unserer Sendung und die Sendung in voller Länge hören möchten, dann schalten Sie einfach ein. Heute Abend im Nachtprogramm von Radio Horeb ab 23 Uhr wird diese Sendung wiederholt. Oder Sie bestellen sich beim Radio Horeb CD-Dienst eine Sendung, eine CD dieser Sendung für sich oder für Freunde oder Verwandte, die dieses Thema interessieren würde, ganz schnell, ganz bequem auf der Website von Radio Horeb www.horeb.org können sich über ein Knöpfchen direkt CDs bestellen. Wie gesagt, dieser Service ist ganz kostenlos. Radio Horeb ist ein spendenfinanzierter Sender. Wir würden uns also freuen, wenn Sie geben, was Sie einfach zu geben vermögen. Wenn Sie Informationen, wie gesagt, zu diesem Buch Endlich aufgeräumt von Thomas Ritter haben möchten, dann steht der Radio Horeb Hörerservice zu Ihrer Verfügung. Nochmal die Webadresse www.endlichaufgeräumt.de für das Buch oder der Hörerservice auch unter www.horeb.org. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.